Die Liebe. Liebe auf den ersten Blick. Das ist irgendwie etwas ganz Schönes. Und davon wird auch immer wieder davon erzählt, berichtet und auch als Wert sehr groß gehalten. Es hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns. So das Idealbild, wenn man so sich verzählt, wenn zwei Menschen zueinander kommen, dann ist gleich mal schnell die Frage da, war das Liebe auf den ersten Blick? Das ist so das, was man sagt, danach strebt man. Und so wirbt auch eine Partnerbörse, die heißt Parship, das ist eine Online-Partnerbörse, also im Internet, wo sich Menschen übers Internet dann kennenlernen können. Und die wirbt damit, dass sich alle 11 Minuten Menschen verlieben. Also das heißt dann für mich immer 2 Stück, alle 11 Minuten. Aber ist das dann wirklich Liebe auf den ersten Blick? Geht das überhaupt? Liebe, ohne den anderen wirklich gesehen zu haben? Nur vielleicht über so einen Profiltext? Liebe, ohne wirklich den anderen gesehen zu haben, das geht eigentlich, ist bis jetzt noch nicht gelungen. Wenn man so schaut, so in den Medien drin, die ganzen Fernsehshows oder sonstigen Shows, so mit, wo sich Leute verlieben oder sonstige Sachen, wurde schon ganz vieles probiert. Bis hin jetzt zu den extremsten Formen, wo sich dann zwei erst oder zum ersten Mal treffen auf dem Standesamt, wo sie sich heiraten sollen. Aber es hat noch keine Sendung gegeben, wo gesagt hat, Liebe auf den ersten Blick. Also wir garantieren, die zwei sehen sich und verlieben sich. Das haben wir Menschen also noch nicht geschafft. Und doch gibt es. Es wurde doch schon gemacht, weil wir alles sind ein Teil von der großen Liebesgeschichte. Der Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen. Es ist die Geschichte, die eben das erzählt, was Gott mit uns erlebt. Aber diese Liebesgeschichte ist anders, als wenn sich zwei Menschen verlieben. Die Liebe zu Gott ist zuerst einmal eine Liebe eines Retters her. Also Gott liebt uns als den Retter. Ja, nicht sogar noch mehr. Es ist eine Liebe, eine Feindesliebe, die er zu uns hat. So steht im Römerbrief drin, Gott erweist uns seine Liebe zu uns, indem Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sünder, ja sogar Feinde waren. Wenn man sich das so in bewusst hält, Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir sogar noch seine Feinde waren, da können wir wirklich sagen, also von der Seite von Gott her, war das wirklich so, dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns gesehen und hat uns geliebt. Also von ihm aus ist es wirklich Liebe auf den ersten Blick. Aber unsere Liebe nicht. Es ist höchstens Liebe auf den zweiten Blick. Beziehungsweise, man müsste eigentlich sogar sagen, es ist Liebe ohne Blick. Dazu steht auch etwas in der Bibel drin, und zwar im 1. Petrusbrief, in Kapitel 1, in den Versen 8 bis 12. Christus habt ihr aber nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn das Ziel eures Glaubens, wenn ihr das erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollen mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Es handelt sich also sicher mal bei diesem Text zum Hintergrund immer noch um die Liebe von Gott. Oder halt um die Liebe insgesamt. Und das ist eine ganz spezielle Liebe. Es ist eine Liebe zu einem unsichtbaren und doch von Herzen Geliebten. Also, man kann sagen, es ist die Liebe zu einer nicht sichtbaren Person. Oder ganz einfach gesagt, es ist Glaube. Der Glaube ist eigentlich nichts anderes als die Liebe an den Unsichtbaren, halt eben an Gott. Das war damals zur Zeit von Petrus selbstverständlich. Und so sagt er, ihr liebt einen, den ihr nicht seht, noch sehen werdet. Das ist für ihn eine Feststellung. Keine Frage, keine Aufforderung, sondern sagt, es ist so. Die Frage ist für uns natürlich damit, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo Erfahrungen das A und O sind? Viele heutzutage wollen ja erfahren, erleben, spüren, sehen, halt eben wirklich die ganzen Sachen erleben und erfahren. Und das schon im normalen Alltag. Da wird alles darauf ausgerichtet, dass man etwas erleben kann. Darum haben wir auch so ganz viele Freizeitangebote oder Sachen, was man alles daran erledigen kann, wie man sich beschäftigen kann. Aber die gleiche Tendenz wird dann auch festgelegt für Gott. Auch ihn will man erleben. Und da hält Petrus dagegen fest, ihr liebt den, den ihr nicht seht. Ihr habt ihn nicht gesehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Also diese Sicherheit oder diese Erfahrung, die haben wir nicht. Die können wir nicht machen. Aber was wir haben, ist der Bericht von den Augenzeugen. Von den Personen, die halt eben wirklich Jesus Christus mit eigenen Augen gesehen haben. Halt eben die Apostel und die Jünger von Jesu. Und sie teilen uns mit, das, was sie gesehen haben, das, was sie mit ihren Augen wahrgenommen haben, was sie erlebt haben. Halt eben Jesus Christus, den Herrn, den unseren auferstandenen Herrn und Gott. Und das sagen sie uns, sie teilen es uns mit. Sie teilen also mit uns ihre Erfahrungen. Und wir können ihre Worte vernehmen. Wir können sie hören. Und dann dadurch Christus immer wie mehr kennenlernen und auch lieben lernen. Zum Glauben kommen wir also durch das Hören seines Wortes. Und so können wir sagen, Jesus Christus hat uns geliebt auf den ersten Blick. Und wir haben Jesus geliebt, als wir sein erstes Wort gehört haben. Also wir haben ihn geliebt auf das erste Wort. Wobei ich da auch wieder eine Einschränkung mache, bei manchen ist es vielleicht dann auch erst das zweite oder das dritte oder das vierte Wort, so wie es auch bei mir gewesen ist. Bei mir hat es auch länger gedauert, bis ich wirklich Jesus Christus in meinem Leben angenommen habe. Der Glaube an Jesus ist also nicht mit Erfahrungen zu fassen. Wir können Jesus Christus da nicht sehen und sagen, so, hier, ich habe ihn. Das geht nicht. Sondern es muss halt eben seinem Wort geglaubt werden. Aber das soll und tut unserer Liebe zu ihm keinen Abbruch. Jetzt heißt das Ganze aber nicht, dass Erfahrungen schlecht sind, dass wir keine Erfahrungen machen dürfen oder sollen. Im Gegenteil, wir sollen Erfahrungen machen. Erfahrungen im Glauben. Denn wir müssen im Glauben auch weiter wachsen. Und dazu braucht es die Erfahrungen. Aber der Glaube ist nicht auf Erfahrungen gebaut. Das ist nicht das Fundament, worauf alles darauf festgelegt ist. Denn Erfahrungen können auch ganz trügerisch sein. Denn die Erfahrungen zeigen auf den Blick, den man auf etwas hat. Mein Blick, den ich auf diese Situation habe. Und da kann es wirklich auch sehr gut sein, dass man den Blick auf etwas konzentriert und alles andere ausblendet oder nicht sieht. Wir machen jetzt zusammen einen Versuch. Ich habe dazu ein Video mitgebracht. Und in dem Video drin geht es darum, dass sie die Aufgabe haben, die Ballwechsel von den Personen, die das weiße Shirt tragen, diese Bälle zu zählen. Also jeden Pass, jeden Ballwechsel von einer Person zur nächsten, zählen sie die, wie viel Stück gibt es während diesem Video. Haben Sie das richtig gehabt? Haben Sie 16 Stück gezählt? 15. Ist jemandem anderen noch etwas aufgefallen? Oder kennt jemand dieses Video? Dann hat Ihnen von Ihnen niemand den Gorilla gesehen. Hast du den Gorilla gesehen?
Ja.
Während dem Video ist ein Gorilla aufgetaucht. Wir schauen es uns nochmals an. Da spielen noch die Spieler. So. Da. Der Gorilla. Das Spannende ist, wenn jetzt jemand dieses Video gekannt hätte, hätte ich gefragt, und wem ist aufgefallen, dass einer von den schwarzen Spielern das Spielfeld verlassen hat und die nachher nur noch zu zweit sind?
Das habe ich gesehen, das
waren
noch
zwei
Schwarze. Und wem ist aufgefallen, dass der rote Vorhang jetzt nachher orange-gelb ist? Genau. Und genau das ist auch das Problem. Wir können uns auf eine Sache konzentrieren, die schauen wir an, und den Rest, den sehen wir nicht. Wir blenden aus, obwohl er vielleicht da ist. Es kann auch sein, dass wir alle die gleiche Sache sehen, aber sie dann durch unsere Erfahrungen oder durch unsere eigene Situation anders beurteilen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand während dem Gottesdienst, während der Predigt den Saal verlässt, da könnte es sein, dass ich dann drauf schließe, ach, der verlässt jetzt schon zum x-ten Mal, jedes Mal, wenn ich predige, den Saal, der mag mich nicht oder der mag meine Predigten nicht. Dabei ist es nur, dass er auf die Toilette musste. So kann es sein, dass er unsere Erfahrungen dann auch wieder halt eben andere Sachen vorspielen. Darum sind auch diese Erfahrungen so trügerisch für den Glauben. Und daher braucht eben der Glaube ein sicheres Fundament. Ein Fundament, das hält, das bleibt, das fest ist. Und das ist das Wort von Gott, halt eben die Bibel. Das verkündete Wort von Gott, das ist das Fundament von unserem Glauben. Und das wird uns verkündigt und wir können daran glauben. Jetzt, was macht aber dieses Wort so tragfähig aus oder so glaubwürdig? Die Verse 10 bis 12 aus dem Predigttext haben darauf Hinweise. Ich lese nochmals diese Verse. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Was auch die Engel begehren zu schauen. Wenn wir uns also fragen, was macht denn das Wort so glaubwürdig, ist die erste Feststellung oder die erste Hinweis oder Gedanke, den wir haben müssen, es ist das Wort von Gott. Es ist sein Wort, nicht ein menschliches Wort. Wenn wir sprechen, wenn wir miteinander reden, dann reden wir von Dingen, die wir sehen. Wir beschreiben sie. Wir machen vielleicht unserem Ärger Luft. Wir drücken unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche aus. Wir können uns über unsere Ängste unterhalten. Wir beschreiben halt eben das, was da ist. Gottes Wort ist anders. Es beschreibt nicht die Wirklichkeit, sondern es ist die Wirklichkeit. Es schafft die Wirklichkeit. Denn Gott hatte am Anfang die Welt geschaffen durch sein Wort. Er hat Himmel und Erde geschaffen durch sein Wort. So sind bei Gott Wort und Tat eins. Das kann bei ihm nicht getrennt werden. Und so können wir sagen, sein Wort ist eben Wirklichkeit. In dem Augenblick, wo er etwas ausspricht, ist es so. So groß und so würdevoll und so mächtig und gewaltig ist das Wort von Gott. Und so können wir auch erahnen, wieso sich die Engel danach gesehnt haben, nach dem Wort von Gott. Dem Wort, welches uns allen verkündigt wurde. Das Werkzeug, mit dem also Gott arbeitet, ist sein Wort. Er spricht und es geschieht. Gott kann auch etwas sagen, was noch eintreffen wird. Aber dann dürfen wir auch wissen, es wird eintreffen. Gott kann also Dinge erzählen, die noch nicht sind, aber in der Zukunft geschehen. Und das hat auch Gott im Alten Testament gemacht. Er hat da erzählt von Christus, der kommen wird und auch, was mit ihm geschehen wird. Das Alte Testament ist gefüllt mit Hinweisungen und Prophezeiungen auf Jesus Christus. Denn Christus, er wurde im Vorhinein, bezeugt und aufgezeigt und er ist auch erhofft. Die Propheten haben ihn angekündigt. Sie haben alles aufgezeigt, was Gott ihnen gezeigt hat oder präsentiert hat. Halt das, was kommen wird. Und das haben sie weitergegeben, um zu helfen, um zu dienen. Das Spannende ist, auch uns, nicht nur damals, den Leuten bis Jesus Christus, sondern sie haben auch uns geholfen oder uns gedient. Denn wir können durch sie den Heilsplan von Gott erkennen. Wir können feststellen, Gott, er hatte schon lange im Voraus einen Plan. Er hat es angekündigt und auch ausgeführt. Unsere Rettung, das ist kein Zufall. Das ist nicht etwas, was halt einfach so geschehen ist. Gott hat uns gerettet aus dem Verlorensein, aus der Trennung von ihm heraus. Diese Tatsache hat er nicht einfach so stehen gelassen und gesagt, ja, schauen wir mal, vielleicht ändert sich mal irgendetwas, sondern er hat aktiv daran gearbeitet und gesagt, das nehme ich nicht hin. Ich will meine geliebten Menschen wieder bei mir haben. Es war also das Ganze geplant. Und so können wir auch sagen, das Evangelium von Jesus Christus hat eine Vorgeschichte, hat einen Prolog, um es so mit der Buchsprache auszudrücken. Und diese Vorgeschichte macht dann das Ganze noch größer und wertvoller. Was also Jesus Christus getan hat, das war von Gott her vorgezeichnet, präsentiert und vorgespurt. Es war lange im Voraus geplant. Und so ist eben Jesu Geschichte nicht eine glückliche Fügung oder eine Erzählung. Jesu Tod war kein Unfall und die Auferstehung war kein Zufall. Im Gegenteil, all das musste so kommen, weil es eben Gott im Voraus gesagt hat, weil er es im Voraus sein Wort dazu gegeben hat. Gott hat also den Weg von Christus vorgezeichnet und angekündigt. Und er gibt auch uns den Weg bekannt. Er lädt uns ein. Folge mir nach. Komm zu mir. Lerne mich kennen, denn ich liebe dich auf den ersten Blick. Und ich warte darauf, dass du mich zurückliebst, denn ich möchte dein Gott und Vater sein, den du mit deinem ganzen Herzen liebst. Amen.